keiner von uns weiß, was die Zukunft bringt.
Permanent muss ich mich neu erfinden.
Was möchte ich machen? Was ist das Richtige für mich?
Oder fürs Hirn?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wake Up Futter fürs Hirn. Ich heiße Lea.
Und ich bin Perdita. Und falls ihr euch jetzt wundert, war das nicht letzten Monat eine Jenny und jetzt ist eine Lea? Ja, es gibt Neuerungen im Podcast. Jenny wird für ein Jahr nach Australien gehen und Lea wird sie würdig vertreten. Und eigentlich wollten wir die Aufnahme zu dritt machen, aber ich habe irgendwas mit den Daten vermasselt. Deswegen habt ihr jetzt eine komplette Folge mit Lea. Um was geht's heute? Vielleicht seid ihr selber in der Position, wo ihr jetzt gerade am Ende der Schule seid oder am Ende eines Studiums oder irgendwie in der Umbruchphase und ihr fragt euch, was soll ich denn beruflich machen? Und ich denke, wir leben in einer Zeit, die einfach sehr geprägt ist durch Unsicherheit und viele Leute haben einfach keinen Plan, wie wird die Zukunft sein. Und ich glaube, deswegen ist es einfach für viele Leute schwierig, welchen Weg soll ich einschlagen, welchen Beruf soll ich ergreifen, hat er überhaupt noch, ne? Hat er eine Zukunft, was ich mir so vorstelle? Und Lea, ich kenne dich ja jetzt seit über einem Jahr und du warst vor einem halben Jahr in der gleichen Situation, nämlich dir zu überlegen, was will ich beruflich machen? Und wie ging es dir denn dabei?
Ja, das stimmt. Also es war natürlich schwierig, vor allem weil in letzter Zeit sich so viele Dinge auch in der Berufswelt und allgemein verändert haben, da wirklich rauszufinden, was möchte ich machen, was ist das Richtige für mich und wo kann ich mir auch vorstellen, länger später im Beruf Sachen zu machen. Und ja, vor allem Unsicherheit war dann ein großes Gefühl, das sich da in mir breit gemacht hat. Und auch wenn ich rumgefragt habe bei den Leuten um mich herum, die in meinem Alter sind und auch in derselben Situation, ging es eigentlich allen ähnlich. Ja, woher das kommt, haben wir uns dann gefragt und sind dann auch drauf gekommen, dass die KI und die Automatisierung innerhalb der letzten Jahre vor allem dafür verantwortlich sind, weil sich alles so schnell verändert und es jede Woche eigentlich gefühlt Neuheiten gibt und überall gesagt wird, ja, man wird vielleicht ersetzt oder welche Berufe wird es überhaupt noch geben und natürlich auch die ganzen Geschehnisse in der Welt nicht wirklich dann dazu beitragen, dass man sich sicherer fühlt in seiner Berufswahl, wie Klimakrise oder Fachkräftemangel. Das ist ja auch überall in den Nachrichten zu sehen. Und ja, alles verändert sich einfach sehr, sehr schnell. Aber nicht nur die Berufe verändern sich, sondern auch unser allgemeines Verständnis von Arbeit insgesamt. Und wir merken das ja auch in unserem Alltag.
Ja, also ich kann jetzt vielleicht mal was dazu beitragen, weil bin ja jetzt doch ein bisschen einen Ticken älter und habe jetzt auch mehrere Generationen von jungen Menschen als Kolleginnen und Kollegen gehabt. Und ich merke schon auch in meiner eigenen Berufserfahrung, wie sich da was verändert hat, aber auch wo ich angefangen habe zu arbeiten, sag ich mal, unsere Oma- und Opa-Generation, für die war der Beruf und Arbeit alles. Also du hast dich sehr darüber definiert, über die Arbeit und die Arbeit hat deinen Lebensunterhalt gesichert und das war ganz klar, du musst arbeiten gehen, um überhaupt zu bestehen, ne? Dann denke ich mir so, und ich denke mir so, diese Boomer-Generation, da war so Arbeit und Leben. Also das auch das Leben und das Persönliche eine Rolle gespielt hat, aber trotzdem die Arbeit noch ganz stark definiert hat, was ist der Sinn des Lebens oder wer bin ich oder, ne? Also du hast ganz viel, die Identität von dir hing davon ab, was du beruflich gemacht hast. Und ich denke mir, heute ist viel stärker, dass du eine gescheite Work-Life-Balance hast, also dass Privatleben und Berufsleben ein bisschen ausgeglichen sind. Und was ich jetzt merke bei der Generation, dass die schon erwarten, dass Arbeit für sie persönlichen Sinn macht und sie erfüllt und sie weiterentwickelt. Und das ist ein Riesensprung. Und ich denke mir auch, was sich noch verändert hat, ist, sag ich mal, wo wir aus der Schule kamen, war klar, du machst eine Ausbildung oder du machst ein Studium und das machst du für den Rest deines Lebens, so ungefähr. Klar, hat vielleicht die eine oder andere Firma mal pleite gemacht, aber eigentlich war so die Vorstellung, du ergreifst einen Beruf, lernst einen Beruf und bleibst da. Und ich glaube, das hat sich krass verändert und ich glaube, das macht jetzt gerade vielen älteren Leuten auch, sag ich mal, Schwierigkeiten, weil du musst dich ständig permanent verändern. Und sagen wir es mal so, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, ne, im Bereich Bildung und Soziales, ja, mir blieb nie was anderes übrig. Also ich habe permanent, muss ich mich neu erfinden, muss schauen, wo gibt's Themen, die wichtig sind, was kann ich für Projekte beantragen, wo kann ich mich vielleicht als Referentin oder Moderatorin oder ähnliches anbieten und dafür Kohle kriegen. Also bei mir ist nichts sicher, weil sich alles so schnell in dem Bereich entwickelt und auch die Rahmenbedingungen sehr schnell ändern. Und deswegen, also ich komme da relativ gut mit zurecht, aber ich weiß, dass das ganz viele Leute krank macht, dass es halt diese Sicherheit nicht mehr gibt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was zu dieser allgemeinen Verunsicherung beigetragen hat. Und was ich einfach sehe, was die aktuelle Debatte über die Zukunft der Arbeit ganz stark prägt, ist natürlich, welche Rolle kann da KI und Digitalisierung spielen? Und ich glaube, ganz viele Leute haben auch Angst, dass KI und Digitalisierung ihnen den Job wegnimmt.
Ja, das glaube ich auch total. Da kann ich dir 100% zustimmen. Vor allem, weil auch in meinem Studium KI auch ein Thema ist.
Und vielleicht sagst du mal, was du studierst.
Ja, ich studiere Digitalisierung und Unternehmensgründung in Landshut. Und wir beschäftigen uns natürlich auch mit KI und was das vielleicht in Zukunft für Auswirkungen auch auf unseren Beruf später haben wird, obwohl wir in der Branche tätig sind. Und wir sind da auch uns alle einig, dass es so sein wird, dass KI selten ganze Berufe ersetzen wird, sondern vor allem Teilaufgaben automatisieren wird. Also Teile von Aufgaben, die vielleicht für Menschen eher lästig sind oder die sich ständig wiederholen, die dann von KI übernommen werden und den Menschen eher als Werkzeug unterstützt und nicht komplett ersetzen wird.
Also damit ihr mal euch was vorstellen könnt, weil das klingt jetzt alles so ein bisschen theoretisch, wenn ihr zum Beispiel ein Problem, sag ich mal jetzt, mit eurer Bankkarte habt und ihr habt eine Frage, dann könnt ihr, ne, sozusagen in so ein Fragefeld Fragen eingeben und das wird in der Regel nicht mehr von Menschen beantwortet, sondern automatisiert, ne? Oder wenn du dann irgendeine Hotline anrufst, da ist es auch ganz viel, dass also die einfach diese unendlichen Fragen, die Leute haben, einfach schon sozusagen sich abgespeichert haben und dann schon die Antworten, ne, sind schon formuliert. Das heißt, du hörst dann auch eine Stimme, klingt, als ob jemand mit dir redet, aber das ist dann schon KI.
Yeah.
Also, ne, das ist zum Beispiel sowas, so automatisierte Sachen, wo immer die gleichen Fragen gestellt werden, das übernimmt dann jemand.
Genau. Ja, eben wie Perdita gerade gesagt hat, da werden eben diese Verwaltungsarbeiten, die Routine, Sachen, die auch allgemein in Städteverwaltungen zu machen sind, werden wahrscheinlich in Zukunft mehr übernommen, was dann vielleicht sogar dazu führt, dass Dinge schneller funktionieren, also hoffentlich zumindest, und vieles auch im digitalen Bereich übernommen werden kann, wie Programmierer, die zurzeit auch über ihre Jobs nachdenken und schauen, dass sie Weiterbildungen machen, weil ihre Berufe wahrscheinlich auch von KI übernommen werden. Wenn man das sieht und jetzt eingibt, ja, mach mir eine Webseite auf irgendeinem KI-Anbieter, dann sieht man ja jetzt schon, dass das schon sehr gut funktioniert, ohne dass man sich selbst vielleicht so gut auskennt.
Ja, also ich denke mir mal, dass, also wir haben das jetzt aktuell. Der Stefan hat für uns so ein Adresstool programmiert, ne? Und der hat dann gesagt, er hat jetzt ganz viel so für so kleine Features die KI benutzt, ne? Dass sie eben ganze Codes da schreibt, kenne mich ja nicht so aus, aber er sagt, das geht natürlich alles viel schneller. Also da, wo er für, was weiß ich, einen Tag für gebraucht hat, wenn er da die richtige Anweisung für die KI schreibt, dann ist das eine Sache von 10 Minuten. Und es klappt nicht immer alles super, Tobi, also man muss das schon kontrollieren, aber das ist jetzt zum Beispiel sowas, wo selbst so hochqualifizierte Fachleute ein Großteil ihrer Arbeit auch übernommen wird, ne?
Ja, klar. Das macht einem natürlich einfacher und spart Arbeitszeit.
Also was ich ganz krass fand, war, was ich letzte Woche, vor kurzem erfahren habe, ist, dass zum Beispiel auch in Zeitungsredaktionen ganze Bereiche jetzt so allgemeine Texte, so Weltnews, also dass die sozusagen die News sammeln und dann von der KI dann daraus dann Artikel schreiben lassen. Also für die ganze Zunft, die mit Schreiben zu tun hat, also ich glaube, die sind ganz krassen Veränderungen unterworfen. Und eine von unserem Podcast-Team hat erzählt, ihr Bruder lebt, glaube ich, jetzt in San Francisco. Und da sind zum Beispiel selbstfahrende Taxis schon Alltag.
Es ist ja bei uns in Deutschland auch schon teilweise so, dass BMW jetzt die ersten selbstfahrenden Autos vorstellt, mit denen man schon Probefahrten machen kann. Also das verändert sich jetzt auch sehr schnell alles.
Ja, und entstehen dann durch die KI vielleicht auch neue Berufe?
Auf jeden Fall. Also natürlich braucht man auch Menschen, die dann diese Befehle, die bei der KI eingegeben werden, damit die auch genau das macht, was wir Menschen von ihr wollen. Diese Fachkräfte müssen ja auch ausgebildet werden. Und die nennt man dann Prompt Engineers oder KI-TrainerInnen. Und so soll eben die KI kontrolliert werden und auch schauen, dass alles ethisch gut abläuft. Also dass die KI so handelt, dass es nicht diskriminierend ist zum Beispiel. Und eine Regulierung auch stattfinden kann. Diese Menschen sind dann auch die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und schauen, dass diese Kommunikation, also dieser Austausch von KI und Mensch reibungslos verläuft und alles auch so verläuft, wie man es möchte und dass die KI dann wirklich ein Tool ist, ein Werkzeug, um den Menschen zu unterstützen und nicht eher ein Hindernis. Natürlich gibt es auch dann Einschränkungen und Hindernisse, die dann da mitkommen können.
Also zum Beispiel kann ich euch aus der Erfahrung sagen, also ich habe schon sehr viel mit ChatGPT schon seit längerem gearbeitet und am Anfang waren die Antworten noch viel präziser, muss ich sagen. Und jetzt bekomme ich manchmal Antworten, die klingen immer richtig cool, aber sind manchmal komplett frei erfunden. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben eine Recherche gemacht jetzt hier für den Podcast, ne, und ich habe der ChatGPT genau gesagt, was ich wollte und ich habe gesagt, hey, alle Fakten, die du jetzt mir lieferst, die müssen wirklich, sag ich mal, wissenschaftlich fundiert sein. Und ich will dazu die Quellenangabe. So, und dann hat er was rausgehauen, ne, ist ja wunderbar, ist ja innerhalb von wenigen Sekunden ist dann die Antwort da. Klang alles super, Zahlen, Fakten, tralala und auch der Hinweis auf entsprechende Quellen. Und dann habe ich mir immer die Mühe gemacht, diese Quellen auszuprobieren. Und von den 20, die er mir geliefert hat, war nur eine von der Apothekerrundschau wirklich erreichbar und die anderen waren wirklich erfunden. Und was ich merke, ist natürlich, je mehr, sag ich mal, Idioten auf der Welt, die KI mit Inhalten füttern, desto dümmer wird die KI natürlich, weil die natürlich auf der Basis von dem, was alles produziert worden ist, ihre Informationen holt und zieht. Und ich denke mir mal auch, deswegen ist KI auch anfällig für Manipulationen. Also wenn Leute gezielt einfach falsche Informationen ins Netz hauen und das aber massenhaft, dann basiert ja das, was die KI liefert, auf diesen Informationen, die da reingefüttert worden sind. Und ich glaube, deswegen ist das, was du gesagt hast, so wichtig. Wir brauchen immer noch Menschen, die das wirklich überprüfen, was steht da und was ist eigentlich die Intention von dieser Information und wo kommt diese Information eigentlich her. Und das, glaube ich, dürfen wir alles nicht so unterschätzen.
Ja, also diese Schnittstellen werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Deswegen stellt sich jetzt natürlich die Frage, was bleibt jetzt letztendlich und was wird komplett ersetzt?
Ja, also ich denke mir mal, was man nicht unterschätzen darf, ist, es gibt Berufe, die sind durch keine KI ersetzbar. Nehmt jetzt mal zum Beispiel Pflegeberufe. Also eine KI wird jetzt nicht einen Menschen füttern können oder sozusagen die Windel wechseln können, wenn man im Altersheim sitzt, oder jemanden umlagern, ne? Und dann natürlich wird dir auch eine KI nicht, was weiß ich, die Platten vor deiner Haustür pflastern können. Ja, also da braucht es immer noch Menschen, die das tun. Also wirklich Pflegeberufe, Sozialberufe, Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, aber auch Handwerk, ne? Also das merkt man ja schon jetzt. Versuch mal irgendwas dir reparieren zu lassen. Also da kannst du ein YouTube-Video anschauen und so und dann die KI befragen. Aber am Ende des Tages den Bohrer in der Hand und die Reparatur, die vor Ort bei dir zu Hause passiert. Also da wird jetzt, ne, nicht ein Roboter eingeflogen kommen, um dir jetzt, was weiß ich, dein Regal festzumachen, sondern das braucht immer noch Menschen, die das physisch vor Ort auch tatsächlich machen. Ne? Also, aber auch, das ist ja auch wichtig, Menschen, die Entscheidungen treffen müssen. Du kannst ja nicht Entscheidungen, zum Beispiel, wie wollen wir zusammen leben, welche Regeln sollen für uns gelten, das kannst du ja nicht von der KI machen lassen, sondern es braucht ja immer noch Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen und dafür Sorge tragen, ja, dass zum Beispiel eine manipulierte KI da nicht einen ins Verderben stürzt. Also deswegen ist das wichtig. Also das heißt, Berufe, wo menschliche Nähe wichtig ist und eine Beziehung wichtig ist, wo es Vertrauen braucht, wo es, ja, also wirklich Körperlichkeit braucht, also dass du physisch da bist und was anfasst. Ja, also das wird nicht weggehen, sondern das wird bleiben. Aber auch in dem Themengebiet, wo es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, auch wo Entscheidungen getroffen werden müssen und wo man wirklich auch ein bisschen nachdenken muss, in welchen Zusammenhängen leben wir jetzt und können wir das überblicken und welche Folgen hat es denn für jeden anderen? Ich glaube, das sind auch Sachen, die man einer KI nie überlassen darf. Und natürlich auch kreativ zu sein, neue Strategien zu entwickeln. Und KI gibt ja nur wieder, mit was sie gefüttert worden ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du KI benutzt. Was sind so die Momente, wo du einfach als Person leer wichtig wirst? Also ich denke mir mal, du beschäftigst dich ja jetzt die ganze Zeit auch mit Digitalisierung und wie wichtig es ist, du lernst damit umzugehen. Aber merkst du auch bei der Beschäftigung mit Digitalisierung, dass es was gibt, wo einfach die Person, der Mensch leer wichtig ist und durch nichts Technisches ersetzt werden kann?
Ja, vor allem wenn es um Entscheidungen geht in Krankenhäusern zum Beispiel. Wenn ich mir vorstelle, dass ich dort liege und jemand eine Diagnose gestellt hat, eine KI in der Zukunft, sagen wir jetzt mal, und die sagt, ja, ich möchte die und die Behandlung mit dir durchführen und es geht vielleicht sogar um mein Leben, dann hätte ich da schon gern noch ein Mitspracherecht oder noch mal einen Arzt, der da, oder eine Ärztin, die da drüber schaut und mir dann sagt, was genau jetzt der Grund ist, warum die KI das ausgewählt hat.
Also ich denke mir mal, aber das zeigt jetzt einfach auch das Beispiel, wo man sich vielleicht auch gegenseitig gut ergänzen kann. Ne? Also dass gerade bei Bereitstellung von Forschungsergebnissen, ne, Sachen auszuwerten, dass da Digitalisierung eine große Rolle spielen kann, aber dass es einfach wichtig ist, dass da noch ein Mensch ist, der für dich als Mensch noch ein Ansprechpartner ist. Und ich glaube auch gerade jetzt, das Beispiel, was du gewählt hast, finde ich total super. Sagen wir es mal so, wenn mir ein Mensch was sagt und mir erklärt, warum das jetzt wichtig ist, glaube ich, dass ich viel beruhigter in so eine OP gehe, als wenn ich, sage ich jetzt mal, eine digitalisierte Stimme höre, die sozusagen die Analyse gemacht hat und mir sozusagen jetzt mitteilt. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber die Vorstellung finde ich jetzt schon relativ gruselig.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und was mich da aber an der ganzen Sache stört, wenn man sieht, und Leute, wenn ihr euch noch zurückerinnern könnt an Lockdown, da hat man doch gesehen, wer wirklich wichtig ist. Das waren die Leute in den Krankenhäusern, das waren die Leute in den Altenheimen, das waren einfach die Leute, die den Müll weggebracht haben, die dafür gesorgt haben, dass trotzdem alles irgendwie geordnet abgeht. Und was ich manchmal traurig finde, ist, dass es diese Berufe, die eigentlich unersetzbar sind, die das ausmachen, was uns als Mensch ausmacht, dass die oft so gering geschätzt werden. Aber das sind die Berufe, Leute, die werden nicht weggehen. Also es wird immer Menschen brauchen, die andere Menschen zum Beispiel pflegen.
Und auch wahrscheinlich die, die noch wichtiger werden jetzt in Zukunft.
Ja, und was passiert, wenn man sozusagen alles online macht? Die Schäden, die jetzt die ganzen Schüler und Schülerinnen haben, die jetzt im Lockdown 2 Jahre lang einfach nicht die Möglichkeit hatten, mit anderen Kindern zusammen zu sein, echte Lehrer und Lehrerinnen zu erleben. Deswegen sind ja so viele jetzt psychisch krank, haben Angststörungen und so. Da merkt man einfach, der Mensch braucht auch andere Menschen. Und dass das etwas ist, was auch nicht ersetzt werden kann. Also ich denke, es kann unterstützt werden, ne? Zum Beispiel beim Lernen. Aber am Ende brauchen wir alle noch Menschen.
Ja, 100%ig. Ich sehe es ja auch, dass wenn ich von Bekanntenkreis mitbekomme, dass Menschen sich mit der KI unterhalten, dass es trotzdem nochmal was anderes ist, mit einem Menschen persönlich zu sprechen.
Ja, jetzt würde ich gerne mal auf was anderes umsteigen, nämlich das Thema, okay, alles ist unsicher, alles wandelt sich, es gibt Sachen, die haben Bestand. Vielleicht so ein paar Tipps für Leute, die sich jetzt überlegen müssen, was will ich beruflich machen, wo will ich beruflich hin? Lea, vielleicht hast du da so ein paar Tipps, vielleicht auch aus dem, wie du es selber gemacht hast.
Ja, also ich habe mir ein Viereck auf ein Blatt gemalt mit Pro- und Kontraliste, ganz klassisch, mit Dingen, die ich später in meinem Beruf haben möchte und Dinge, die ich später in meinem Beruf auf keinen Fall haben möchte. Und habe mir das so nebeneinander hingeschrieben, also was finde ich gut, wie stelle ich es mir vor, dass es wird, was wäre so mein Traumarbeitsverhältnis, mein Traumberuf und so weiter und das, was ich auf gar keinen Fall möchte. Und dann habe ich geschaut, welche Berufe passen denn da überhaupt rein und was interessiert mich, was sind vielleicht meine Stärken und wo möchte ich später mal hin. Und dann habe ich darüber recherchiert, wie ich denn zu diesen Berufen hinkomme und was ich tun muss, damit ich später in diesem Beruf arbeiten kann.
Ja, und ich denke mir mal, was ich schon feststelle ist, und das finde ich eigentlich auch eine schöne Entwicklung, wenn ich so denke, als ich jünger war, da ging es schon ganz krass darum, wie viel Kohle kannst du wo verdienen, ne? Und dass der Wert der Arbeit sich daran gemessen hat, wie viel Geld kannst du verdienen. Also natürlich ist es wichtig, viel Geld zu verdienen. Aber was ich merke, ist, dass immer mehr bei jüngeren Leuten auch zählt, hey, in welcher Balance steht das? Also die Arbeitszeiten, die ich arbeiten muss im Vergleich zu der Belastung, der ich vielleicht ausgesetzt wird und wo ich merke, dass einfach viel mehr Leute heutzutage darauf achten, hey, gibt's eine bessere Work-Life-Balance? Ja, und was ich auch schön finde, ist Sinn. Also macht meine Arbeit Sinn? Ich sehe das manchmal ein bisschen gespalten, weil ich glaube, es gibt Arbeiten, die gemacht werden müssen und ich glaube nicht, dass du da so eine super Befriedigung rausziehen kannst. Also wenn ich denke, wer bringt morgendlich unseren Müll weg? Wer hält die Straßen sauber? Wer macht Hausmeisterdienste? Wer räumt den Schnee weg? Frag mich was. Das sind ja nicht Aufgaben, die immer super geil sind, ne? Und trotzdem müssen sie gemacht werden. Und da immer so eine schöne Work-Life-Balance ist, glaube ich, schwierig. Und was ich auch merke, ist, der Arbeitsmarkt verändert sich gerade. Und es wird immer schwieriger, einen Job zu finden. Ne? Und deswegen glaube ich, ist manchmal auch so diese Frage, ja, macht es mir Spaß, entwickle ich mich da weiter? Ich befürchte, dass das ein bisschen anders werden wird.
Ja, das kann sein. Aber auch diese Beispiele, die du gerade gebracht hast, mit dem Müll wegbringen und den Schnee wegräumen und so weiter, das sind ja trotzdem noch Arbeiten mit Sinn. Und ich glaube, es wird wichtig, dass die Menschen, die jetzt nach Berufen schauen, die jungen Leute, vielleicht auch dann diesen Sinn erkennen und dadurch dann diese Berufe auch vielleicht lieber machen möchten.
Ja, und was ich schon gemerkt habe, ist, dass es jetzt viel leichter ist, dass Leute einen Job wechseln. Ne? Also ja, wenn es mir da nicht gefällt oder die Arbeitsatmosphäre nicht toll ist, dann halte ich das nicht durch, so ungefähr. Also das denke ich mir, das hat sich schon auch gewandelt. So früher war schon eher so, musste durchhalten, musst hart sein, Arbeit ist kein Zuckerschlecken und so. Ne? Und das ist jetzt anders, wobei ich jetzt schon sehe, dass Arbeitgeber, und dann nehme ich mich jetzt auch nicht aus, also wenn du permanent wechselst, ist das eigentlich auch nicht gut, finde ich. Also jetzt so aus meiner Sicht, weil dann, ja, hältst du nicht lange was durch. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich wollen wir von allen, dass sie so flexibel und wandelbar sind. Aber wenn Leute zu flexibel sind und zu viel wandeln, sag ich mal aus Arbeitgeberinnensicht, ist das jetzt auch nicht so der Hit. Ne? Weil du dann auch die Befürchtung hast, Mensch, dann wechselt die Person, die du gerade eingestellt hast, dann vielleicht viel schneller und dann musst du wieder jemand Neues finden, musst wieder jemand Neues einarbeiten, musst dich wieder auf jemand Neues einstellen. Das ist dann auch schon anstrengend, ne?
Ja, das glaube ich. Ich sehe das jetzt vor allem auch aus der Sicht von ArbeitnehmerInnen, dass es aber schon gut ist, dass diese Hemmung weg ist, Dinge aushalten zu müssen und man sich schneller nach was Neuem umsieht, bevor man unglücklich wird und dann vielleicht auch in so eine Depressionsspirale reinrutscht. Das ist schon gut und dass es vielleicht einfach wichtig ist, die Balance zwischen ich möchte diesen Job nicht mehr machen, ich brauche was Neues und ja, das ziehe ich jetzt durch zu finden. Was wir auch in der Schule total gemerkt haben, ist, dass die Leute in der Berufsberatung sich eigentlich gar nicht so gut auskennen damit, was in der Zukunft vielleicht Berufe sind, die für uns relevant sind und die uns ja einen sicheren Arbeitsplatz verschaffen. Wir hatten da so viele Angebote und es haben auch viele Leute Gespräche mit Menschen geführt, die da extra an die Schule gekommen sind. Und trotzdem ist bei allen Leuten am Ende rausgekommen, das, was die Person mir da gesagt hat, das, was ich machen soll, das ist für mich gar nicht das Richtige. Also bei einer aus meiner Klasse kam zum Beispiel raus, dass sie Metzgerin werden sollte. Und sie saß dann einfach nur da und dachte sich, also das ist jetzt so gar nicht das, was ich machen will. Es war schon sehr, sehr spannend. Ja, aber jetzt haben wir uns dann natürlich trotzdem die Frage gestellt, wie kann man sich dann überhaupt richtig entscheiden, wenn alle Optionen eigentlich so voll unsicher sind und man nicht genau weiß, ja, was bleibt denn überhaupt in Zukunft?
Also ich glaube, dass wir insgesamt umdenken müssen von diesem klaren Berufsbild. Ne? Und es gibt so Berufsbeschreibungen und dann musst du das und das lernen, musst die und die Fähigkeiten haben. Ich glaube, dass es schon immer noch eine gute Grundlage ist, wenn du mal so einen Beruf gelernt hast. Aber ich glaube, dass wir uns alle mehr hin entwickeln müssen, beschäftigungsfähig zu bleiben. Also auf Englisch sagt man Employability dazu, dass es darauf ankommt, dass du in der Lage bist, vielleicht ja auch neue Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen oder Fähigkeiten, die du hast, noch auszubauen. Auf Englisch sagt man dann Reskilling, also Neues zu lernen, oder Upskilling, also einfach nochmal dich zu verbessern. Aber dass man wirklich sich so flexibel zeigen kann, dass man, was wie immer sich die Arbeitswelt entwickelt, dass man trotzdem seinen Weg gehen kann. Und was sehr spannend ist, das World Economic Forum beschäftigt sich schon seit Jahren immer mit damit, was ist der Arbeitsmarkt der Zukunft? Und Lea, vielleicht kannst du uns mal so ein paar Zahlen und Fakten aus diesem Report näherbringen.
Ja, das sind nämlich sehr spannende Zahlen. Bis 2030 sollen ca. 22% der Jobs sich verändern, also stark verändern oder sogar ganz wegfallen. Also ich finde fast ein Viertel, das ist schon sehr viel. Und 170 Millionen neue Arbeitsplätze in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Demografie und Nachhaltigkeit geschaffen werden. Das ist dann aber wieder eine Zahl, die eigentlich zeigt, ja, Arbeit wird es immer geben, nur welche wird sich halt stark verändern. Und da auch, dass 92 Millionen andere Arbeitsplätze wegfallen werden. Also es wird sich komplett verändern. Es wird einen sehr, sehr starken Wandel geben. Und so wie wir heute die Berufswelt kennen, wird es in, das sind ja nicht mal mehr 4 Jahre bis 2030, wird es in 4 Jahren nicht mehr geben. Aber es ist eigentlich eine sehr positive Aussicht, denn es entstehen so viele neue Jobs, dass es eigentlich das wieder kompensiert und wieder ausgleicht, nämlich 78 Millionen Arbeitsplätze. Wie wird jetzt das Ganze angetrieben? Wovon wird das Ganze angetrieben? Natürlich von KI und Automatisierung. Ich glaube, das haben wir jetzt schon genug thematisiert, dass es eben ganz viele neue technologische Innovationen gibt und auch, dass die Arbeitswelt sehr stark verändern wird. Aber auch der demografische Wandel, eben, dass es viel weniger junge Menschen gibt als ältere Menschen und dadurch entstehen natürlich auch ganz neue Arbeitsbereiche. Ich denke da jetzt zum Beispiel spontan direkt daran, dass man vielleicht Wohnungen mehr so ausbaut, dass man im Alter besser darin leben kann und es für ältere Menschen angenehmer ist, zu Hause sich zurechtzufinden.
Ja, oder dann einfach, wenn du einfach zu wenig junge Menschen hast, heißt es, dass die älteren Menschen länger arbeiten müssen. Bloß ne, du veränderst dich ja im Alter, du bist körperlich vielleicht nicht mehr so fit, vielleicht kannst du nicht mehr so schnell lernen. Das heißt, wir brauchen auch Wandel darum, wie ältere Menschen wirklich länger arbeiten können. Und ich sehe das ja bei einigen von meinen Freunden, die über 70 sind, die teilweise einfach auch noch arbeiten müssen, weil das Geld nicht reicht. Ne? Also deswegen, da wird sich auch zukünftig was verändern, dass wir das noch möglich machen, dass Leute länger arbeiten.
Ja, da bin ich auch schon ganz gespannt, wie das bei mir dann wird, wenn ich in dem Alter bin. Ja, das wird sich alles noch zeigen. Genau. Ja, und natürlich auch die Klimakrise, der Klimawandel und grüne Energie, andere Energiequellen werden in Zukunft noch mehr Thema sein. Und natürlich werden wir auch mehr Berufe brauchen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und auch ihre Prioritäten so setzen, dass es eben mehr grüne Energie gibt und damit mehr gearbeitet wird mit Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen und so weiter, weil wir ja natürlich auch viel weniger Ressourcen haben. Alleine der Kohleabbau ist in den letzten Jahren so stark zurückgegangen und auch Öl wird ja immer teurer. Und was ich auch letzte Woche im Historischen Museum in Wien gesehen habe, ist, dass es so schnell gehen wird in den nächsten Jahren, dass sich unsere Meere aufheizen. Man konnte da auf einem Globus ganz toll sehen, um wie viel Grad sich die Meere aufheizen werden. Und es wurde so schnell rot innerhalb von 1-2 Jahrzehnten. Also das werden wir vor allem meine Generation und die Generationen danach noch sehr, sehr stark zu spüren bekommen. Und da wird sich bestimmt auch in der Arbeitswelt viel tun. Ja, aber natürlich braucht man für diese Jobs und für diese Art von Jobs, die man da ausführen muss und auch um allgemein in dem Wandel des Arbeitsmarkts bestehen zu können, unterschiedliche Fähigkeiten und Skills. Und da wird euch Perdita jetzt ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, also und das ist jetzt ein Herzensthema von mir geworden, nämlich Future Skills. Also was sind die Kompetenzen, die du brauchst, um in der Zukunft bestehen zu können? Und ich habe eine sehr spannende Entdeckung gemacht, nämlich das Weltwirtschaftsforum hat, sag ich mal, neben digitalen Kompetenzen vor allem soziale und persönliche Kompetenzen als Zukunftskompetenzen bezeichnet, nämlich analytisches Denken, dass du flexibel bist, dass du agil in verschiedensten Situationen bist. Das heißt also, dich auf unterschiedlichste Situationen anpassen kannst und dass dieser ständige Wandel dich nicht kaputt macht, sondern dass du wirklich, also man nennt es Resilienz. Resilienz heißt, dass du auch mit schwierigen Situationen dich von ihnen nicht erdrücken lässt, sondern immer noch fähig bist zu handeln und einen Weg zu finden, damit umzugehen. Dann kreatives Denken, also out of the box, einfach mal nicht starr irgendwie einem Muster folgen, sondern einfach auch mal ganz wild nach rechts und nach links denken, um vielleicht neue Wege zu finden. Also auch das Thema Innovation ist da ganz, ganz wichtig. Aber auch so eine eigene Antriebskraft und Motivation und dass du einfach auch dir selber bewusst bist, ey, wo liegen denn meine Stärken, wo liegen meine Fähigkeiten und wie kann ich die denn am besten einsetzen? Dann, was ich auch sehr wichtig finde, insgesamt im Zusammenleben mit uns Menschen, ist empathisch zu sein, also sich auch in die Situation von anderen Menschen hineinfühlen zu können und verstehen zu können, warum jemand vielleicht eine andere Perspektive hat oder warum es dem anderen jetzt gerade schlecht geht oder was ihn motiviert oder ähnliches. Also wirklich sich auf andere Menschen einlassen zu können und auch gut zuzuhören. Also ich finde, aktives Zuhören, Leute, ist sowieso total wichtig. Aber auch neugierig zu bleiben. Also sich von dem, was sich da ändert, nicht erschlagen zu lassen, sondern einfach das auch als spannende Geschichte zu sehen und einfach zu sagen, okay, also das ist jetzt was Neues und da lasse ich mich drauf ein. Und auf was wir alle nicht verzichten werden können, ist, Lernen ist nie ein abgeschlossener Prozess. Das heißt jetzt, wenn ihr die Schule verlasst, ein Zeugnis in der Hand habt, das war es noch lange nicht, sondern jetzt geht die Lernreise erst richtig los. Das heißt, um in der Zukunft bestehen zu müssen, müssen wir ständig neu lernen, auch wenn wir da manchmal keinen Bock drauf haben und wenn es uns manchmal auch ein bisschen gruselig erscheint. Wir müssen mitgehen und ich kann euch das nur von mir selber sagen. Also in der Geschwindigkeit, wie sich Digitalisierung auch Sachen vorantreibt, also sozusagen, sag ich mal, ja, alleine schaut euch Social Media an, wie schnell sich da die Trends verändern. Also sozusagen, du hattest jetzt gestern noch den Trend, 2 Tage später ist das schon alt, das macht kein Mensch mehr und du bist weit hinterher, wenn du dann versuchst, nochmal sowas zu machen. Ne? Alleine die TikTok-Trends, also ich glaube, das wird alles immer schneller und ich glaube, man kann da nur bestehen, indem man grundsätzlich schon auch lernt, aber sich ein kritisches Denken bewahrt und sich immer noch überlegt, ist das jetzt notwendig oder ist es nicht notwendig? Also da auch eine gute Balance zu finden. Und deswegen ist es wichtig, diese Kompetenzen zu stärken. Und das kann euch kein Schulbuch beibringen. Das kann euch das Leben beibringen. Also das ist das Schöne, finde ich. Und was mich eigentlich auch überrascht hat.
Deshalb wird es wahrscheinlich auch so werden, dass lebenslanges Lernen Standard wird und wir uns immer weiterentwickeln müssen und das aber nicht nur für die Menschen gilt, sondern auch für die Unternehmen an sich, dass sie weiterhin attraktiv bleiben. Und wie Perdita vorhin schon erwähnt hat, diese beiden Fachbegriffe Reskilling und Upskilling zentral werden, dass man immer sich neu erfinden muss. Und auch KI wird natürlich eine Rolle dabei spielen und als Werkzeug für die Menschen eine große Hilfe sein, aber kann natürlich menschliche Kreativität auf keinen Fall ersetzen. Ja, eine Frau, die sich auch mit Kompetenzen der Zukunft beschäftigt, ist die Susanne Martin und die haben wir mal eingeladen und ein paar Fragen als Interviewgästin gestellt.
Ja, es freut mich ungemein, dass wir heute Susanne Martin als Gesprächspartnerin gewinnen konnten. Sie hat in der TU Deggendorf Betriebswirtschaft studiert, bringt also ein fundiertes Business-Know-how mit und hat sich ganz stark auf das Thema Kompetenzen, Führung, Führungskräfte sein und die persönliche Entwicklung konzentriert. Seit über 2 Jahren ist sie bei Learning Development Partnerin in dem Bereich Human Skills. Außerdem ist sie jahrelang in der Führungskräfteentwicklung tätig und macht Trainings und Coachings. Vor ihrer Tätigkeit bei Human Skills war sie bei Dale Carnegie Training tätig und leitete 5 Jahre lang als Language Center Director die Geschickte von Berlitz Deutschland. Schön, dass du da bist. Meine erste Frage ist eine Überraschungsfrage, nämlich als du klein warst, kannst du dich erinnern, was du da werden wolltest?
Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, da war ich nicht mehr ganz so klein, aber als man dann diese Freundebücher hatte, kannst du dich daran erinnern, ja? Da habe ich mal reingeschrieben, ich möchte gerne Reiseleiterin werden. Und bin das tatsächlich auch ganz, also ich habe das auch vergessen, später auch dann noch geworden. Anfang 20 war ich dann Reiseleiterin in Griechenland und Spanien.
Wow, okay. Du beschäftigst dich ja beruflich damit, Menschen Human Skills zu vermitteln, damit diese zukunftsfähig bleiben, aber auch, dass deren Jobs zukunftsfähig bleiben und natürlich die Firmen, in denen sie arbeiten, zukunftsfähig bleiben. Kannst du mal A erklären, was du mit Human Skills meinst, ne? Und was dann vielleicht auch sozusagen jemand, der Leute weiterbildet, zukunftsfähig zu bleiben? Ist das auch ein Zukunftsjob?
Also Human Skills ist ja, umfasst ja eigentlich eine ganze Reihe an sogenannten menschlichen Fähigkeiten und ich differenziere es immer so ein bisschen von den fachlichen Skills, die man sich so aneignet übers Leben, ja. Das heißt, Human Skills, die haben ganz viel zu tun mit emotionaler, sozialer Intelligenz. Eigentlich auch Dinge, die wir als Kinder so ganz natürlich und spielerisch leben. Also zum Beispiel Fragen stellen, neugierig sein, mal in eine andere Rolle schlüpfen, die Perspektive wechseln, was man dann als Kind eigentlich so spielerisch sich erarbeitet und später als Erwachsener ein Stück weit vergräbt. Und wir helfen eben Organisationen und vielen Menschen dabei, diese Skills, die absolut erfolgsrelevant sind, gerade in diesem ganzen Umfeld von Technologie, wieder auszugraben und wiederzubeleben.
Aha, das ist ja sozusagen, finde ich sehr interessant, dass Dinge, die eigentlich schon da waren, dass das eigentlich dann Zukunftskompetenzen sind. Gerade bei dem Thema Weiterbildung, du tust ja Führungskräfte weiterbilden, hilfst Leuten in der Organisationsentwicklung, dass Firmen zukunftsfähig bleiben. Gibt es da jetzt aktuell etwas, wo du siehst, boah, da ist ein Riesenbedarf, da sind auch große Probleme oder da ist was, wo ich merke, boah, da muss ich dranbleiben, das treibt mich selber um.
Also viele unserer Kunden berichten von natürlich einer gesteigerten Komplexität. Die Projekte werden komplexer, die Stakeholder-Umgebungen, ja, die werden komplexer. Die Veränderung geht immer schneller, insbesondere auch mit AI. Und was da oft so eine große Herausforderung ist, ist tatsächlich, dass ich in der Lage bin, gut zu kommunizieren, gut zusammenzuarbeiten und letztendlich auch gut zu führen, wenn ich vielleicht auch gar nicht in so einer klassischen Führungsrolle bin. Ja, dass ich gar nicht, ich habe vielleicht ein Team, das sich aus ganz unterschiedlichen Mitarbeitern, aus unterschiedlichen Bereichen zusammensetzt und ich muss die irgendwie vereinen und motivieren und ich muss gut kommunizieren. Ich muss schauen, dass wir am Ende des Tages zu einem guten Ergebnis kommen. Und das ist leider nicht immer der Fall und deswegen versuchen wir hier zu unterstützen.
Okay, also da würde mich natürlich interessieren, wie man sich das so vorstellen kann, wie du Leute zukunftsfähiger machst und vielleicht auch in deinem Bereich, ne, so auch Bildung und Trainings und so, da ändert sich wahrscheinlich auch total
Oh ja.
viel. Und wie schaffst du es dann auch selber sozusagen zukunftsfähig zu bleiben, damit du andere zukunftsfähig machen kannst?
Vielleicht von hinten her beantwortet. Ja, also auch in meinem Job hat sich viel verändert die letzten Jahre. Insbesondere hat hier auch AI die Arbeit geprägt. Wir haben bei Human Skills auch unsere Prozesse auf den Kopf gestellt, haben hier auch versucht, mit AI einfach zu optimieren. Haben auch verschiedene Dinge, die früher nicht denkbar waren, jetzt unterstützt durch AI. Zum Beispiel, wenn wir so ein Trainingskonzept designen, ja, dann haben wir früher viel mit Architekten auch gearbeitet und jetzt ist das so ein Zusammenspiel, dass man natürlich noch mit einem Experten arbeitet, aber AI diesen Experten dann unterstützt, zum Beispiel im Trainingsdesign und so das eigentlich viel, viel schneller und effizienter Dinge erarbeiten kann, liefern kann. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und das ist ja was, was sich immer noch beschleunigt. Grundsätzlich war ich und viele wahrscheinlich anfangs auch skeptisch. Ja, man habe gedacht, okay, wie soll das funktionieren? Das kann ja nicht gut werden. Aber man merkt, diese Tools, die werden immer schneller, immer besser. Und was aber dann natürlich wichtig ist, und das ist wieder so eine typische Zukunftskompetenz, ist einfach kritisch zu evaluieren. Entspricht es dem, was ich als Expertin auch sagen würde? Oder ist es sowas, ne, was sich schön anhört, aber eigentlich nicht dem entspricht, was funktionieren kann im Trainingsraum? Und dieses Zusammenspiel wiederum erfordert diese typischen Human Skills, diese menschlichen Fähigkeiten, dass ich in der Lage bin, AI auch eine gute Frage zu stellen, ja, dass ich da klar bin, dass ich in dem, was ich mir erwarte, als Ergebnis klar bin. Das sind alles wieder Dinge, die genauso in Zusammenarbeit mit AI notwendig sind als mit Menschen, mit anderen Menschen.
Und wie bereitest du andere denn davor? Also sozusagen, wie vermittelt man denn Human Skills? Also, man würde ich mir das so ein bisschen vorstellen kann, was ihr da so konkret macht.
Also wir haben verschiedene Programme und da geht es ganz stark darum, dass man zum Beispiel am Thema Kommunikation arbeitet oder am Thema emotionale Intelligenz, aber immer in einer sehr interaktiven, spielerischen Art und Weise. Ja, dass ich zum Beispiel, wenn wir über emotionale Intelligenz sprechen, auch mal reflektiere, was sind denn so meine eigenen Reaktionsmuster, meine Präferenzen und dann in einer Art spielerischen Setting sag, hey, so, und wie kann ich jetzt mein Gegenüber, wie kann ich den jetzt am besten motivieren? Und der oder die mir dann zeigt, ja, funktioniert Daumen hoch oder Daumen runter. Also es ist alles sehr interaktiv und spielerisch zu machen. Ich glaube, das ist wichtig. Und auch immer, und gerade wenn wir in so einem Corporate-Kontext arbeiten, mit einer bestimmten Zielgruppe, immer in deren relevanten Umfeld. Das heißt, wir machen vorab auch immer sehr intensiv Analysen, um zu verstehen, was ist das Wording in der Organisation, was sind die aktuellen Herausforderungen, was gibt es für verschiedene Rollen, was gibt es für Beispiele, wo was gut funktioniert, wo etwas vielleicht noch nicht so optimal funktioniert, und immer diesen Kontext dazugeben, damit die Teilnehmenden sich dann auch gut wirklich da guten Anschluss finden und auch gut auf die eigene Rolle transferieren können.
Kannst du das Wort mal erklären? Weil viele Leute können jetzt mit dem Wort vielleicht nichts anfangen.
Mit Transfer, das ist ein Lerntransfer, ist ein wichtiger Aspekt von Entwicklung. Das heißt, ich bin vielleicht in einem Training, in einem Entwicklungsprogramm. Und letztendlich muss ich es ja dann, wenn ich in meinem realen Team wieder bin, in meinem realen Arbeitskontext, anwenden können und die Erkenntnisse, die Übungen, die ich gemacht habe, auf meinen realen Kontext übertragen. Und darum geht es eben, dass wir den Leuten einfache Tools auch an die Hand geben, die sie dann ausprobieren und dann auch vielleicht in einer längeren Lernreise wieder zurück berichten, wie hat es funktioniert, wo gab es Herausforderungen, und so halt wirklich durch die Erfahrung lernen. Denn das ist eigentlich die einzige Art und Weise, wie wir gut lernen können, ist durch Erfahrung.
Also du gibst ja in deinen Trainings und Coachings bestimmt Leuten viele Tipps sozusagen, wie kann ich zukunftsfähiger sein oder wie kann ich mich beruflich sozusagen für die Zukunft fit machen. Hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht etwas sozusagen, zum Beispiel einen wichtigen Tipp oder eine Botschaft, die du ihnen mitgeben möchtest?
Du hast anfangs schon gesagt, wir kennen die Zukunft nicht. Keiner von uns weiß, was die Zukunft bringt. Das heißt, wir können uns auch nicht ganz konkret vorbereiten. Es gibt so viele verschiedene Berufsbilder, ja, es gibt viele, sage ich mal, Analysen, die für das eine oder für das andere sprechen, aber am Ende des Tages wissen wir es einfach nicht. Mein Tipp wäre zu sagen, lasst uns ein bisschen mehr fokussieren auf unsere uns eigenen Human Skills, unsere menschlichen Skills, weil am Ende des Tages sind es diese Fähigkeiten, die uns als Mensch, als egal in welcher Rolle, egal in welchem Beruf, erfolgreich machen oder eben weniger erfolgreich. Und ich glaube, daran kann jeder arbeiten. Jeder kann an seinen Zuhörfähigkeiten arbeiten. Jeder kann daran arbeiten, mal zu reflektieren, wie war denn ein Gespräch? Jeder kann daran arbeiten, mal gute Fragen zu stellen. Und das ist eine Investition, die lohnt sich auf jeden Fall und die wird auch in Zukunft immer wichtiger werden.
Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Also ich denke mir mal, wir sind da auch ganz nah dran und haben auch ähnliche Zielsetzungen, ne? Also ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir einander zuhören, dass wir lernen, dass wir offen sind und einfach auch gut miteinander zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden.
Und wir haben dann dank der Recherchen von unserem Rechercheteam auch nochmal uns angeguckt, was sind denn die am stärksten wachsenden bzw. die zurückgehenden Berufe bis 2030. Also das ist auch so aus diesem Bericht vom Wirtschaftsforum. Was mich überrascht hat, in den wachsenden Bereichen steht auch Landarbeiter und andere landwirtschaftliche Arbeitskräfte. Dann Mobilität ist ein großes Thema. Das heißt, wir brauchen Fahrer von Kleinlastern und Lieferdiensten. Dann Software- und Anwendungsentwickler, Bauarbeiter, Verputzer und verwandte Handwerksberufe und Ladenverkäufer. Das hat mich verwundert, ne, weil ja doch viel mehr Leute online shoppen. Aber ich glaube, dass dann immer zwischendrin dann auch so ein Gegentrend ist, dass dir dieses ganze Anonymisierte dann zu viel wird und du dann doch jemand brauchst, der dich berät. Und es hängt natürlich damit zusammen, dass in allen Sparten Digitalisierung und Technologie eine immer größere Rolle wird und ja, und man muss einfach sagen, Lebensmittelpreise steigen. Und deswegen werden halt die Berufe, wo auch Lebensmittel produziert werden, immer wichtiger und bedeutsamer. Und Lea, was sagt der Report darüber? Welche Berufe werden wahrscheinlich noch stärker zurückgehen?
Ja, das ist ganz interessant, weil du ja gerade gesagt hast, dass Ladenverkäufer wahrscheinlich mehr werden und die Beratung ganz wichtig ist. Dafür wird es wahrscheinlich weniger Kassierer und Kassiererinnen geben, genauso wie FahrkartenverkäuferInnen. Also das sieht man ja auch jetzt schon mit diesen automatisierten Kassen überall, den Selbstbedienungskassen und teilweise fahren ja da auch schon Roboter in den einzelnen Läden herum und du kannst dir Scangeräte selbst mitnehmen und da deine Lebensmittel scannen. Also das ist jetzt schon sehr im Wandeln. Und VerwaltungsassistentInnen und ChefsekretärInnen, die werden natürlich auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, bei Verwaltungsarbeiten wahrscheinlich ersetzt und weniger werden. Genauso Hausmeister, Reinigungskräfte und Haushälter, was ich auch total interessant finde, weil ich mir da irgendwie nicht so vorstellen kann, wie man einen Hausmeister, der mal schnell das zerbrochene Fenster auswechselt, ersetzen soll.
Ja, und auch die überhaupt Mülltonnen alles sauber halten, wie das die KI machen soll, I have no idea. Haben alle dann ein Smart House oder sowas, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber das ist zum Beispiel, das fand ich auch seltsam. Das habe ich mir, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Eigentlich höchstens bei den Reinigungskräften die Staubsaugerroboter oder so, aber
Ja.
sonst keine
Aber
Ahnung.
sonst.
Ja.
Ja, also vielleicht meinst du das. Also das gibt es ja jetzt schon bei uns beim Hindl oder sowas, ne? Dass so ein Roboter dir das Essen bringt und wenn dann irgendwas kaputt wird, dann tut der Roboter das irgendwie aufsaugen. Vielleicht meinen sie das.
Ja,
Das so
alles klar.
automatisierter.
Ja.
Aber so, aber das meine ich wieder, es gibt einfach so viel Kleinkram. Ich glaube, dass der technische Aufwand viel zu groß wäre, um flexibel da immer auf so Kleinkram einzugehen. Also ich glaube, dass es doch noch Bereiche gibt und vielleicht werden das dann Nischensachen, weißt du, wo Leute dann extra für Leute da sind, denen dieses vollautomatisierte zu viel wird oder die damit nicht umgehen können und dass deswegen dann so spezialisierte Dienste gibt, die dann genau darauf eingehen, hey, hier ist noch ein Mensch, der dir hilft.
Ja, wahrscheinlich werden diese ähnlichen Berufe und alles, was mit Verwaltung und Erfassung zu tun hat, zurückgehen und die Dinge, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, die eher mit menschlicher Nähe und so weiter zu tun haben, uns noch erhalten bleiben, hoffentlich.
Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt wollen wir doch mal wissen, was sind denn jetzt hier so ganz typische Zukunftsberufe 2030? Und ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll. UX, UX, UX,
UX? Ich bin mir
UX,
nicht
I
sicher.
don't know, Designerinnen. Das sind Leute, die die Aufgabe haben, die User Experience, also die Nutzung der digitalen Angebote und Produkte attraktiv zu gestalten. Also ich denk mal mal so an Clickbaiting und Co., ne? Also dass die Leute halt so lang wie möglich am Rechner bleiben und gar nicht mehr irgendwo bei einem bestimmten Angebot woanders hingucken, dass das so attraktiv gemacht wird, dass die anderen gar nicht mehr weggehen wollen. Also das kann ich mir gut vorstellen. Und was verdient man da so? Also durchschnittliches Jahresgehalt über 52.000 stand da jetzt in unseren Recherchen. Und das, was du vorhin angesprochen hast mit grüner Energie und so, also der Klimawandel wird noch mehr größere und krassere Auswirkungen auf uns alle haben. Also deswegen denke ich mir, dass Umweltingenieure und Ingenieurinnen einfach eine riesen Zukunft haben, weil wir müssen auch technische Lösungen für die zunehmenden Probleme, die wir jetzt haben, bringen. Also sozusagen, wie gehen wir damit um, ne? Dass es immer mehr Stürme gibt, dass das Wasser weniger wird und ähnliches. Also von daher denke ich mir, ist das ein wichtiger Zukunftsberuf. Und dann haben wir auch mal geguckt, was verdienen die aktuell? Da geht es 62.000, ist so ein Durchschnittsgehalt. Und was jetzt einfach der Lockdown gezeigt hat, es braucht immer noch Lehrerinnen und Lehrer und Pädagogen und Pädagoginnen, die junge Menschen auf dieses Leben vorbereiten. Und diese menschliche Komponente hat sich ja jetzt gezeigt, wie wichtig die ist. Also deswegen, ne, auch Kindergärtnerinnen sind unfassbar wichtig. Also, und wie wir vorhin gesagt haben, also Pflegekräfte und so, die werden auch nicht weggehen. So, das heißt, man steht jetzt vor der Entscheidung, welchen Beruf soll ich zukünftig machen?
Ja, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, aber wissen immer noch nicht so richtig, was ist jetzt die Entscheidung, die ich treffen soll und wie finde ich diese Entscheidung, welchen Beruf ich später machen möchte. Und da gibt es ein paar gute Startfragen, die man sich da am Anfang stellen kann. Zum Beispiel, was kann ich gut oder was kann ich gut lernen? Was interessiert mich wirklich? Wo werde ich gebraucht? Und das sind dann schon mal zentrale Zukunftsfelder, in denen man sich umschauen kann und schauen kann, ja, was interessiert mich eigentlich und was ist etwas, was mir leicht fällt und ich mir vorstellen kann, auch den ganzen Tag zu machen. Es gibt da eine McKinsey-Studie dazu, dass bis 2030 ungefähr 30-40% neue Jobs in der Pflege und in sozialen Berufen geben wird und das auf dem gesamten EU-Arbeitsmarkt. Und es auch mehr Dienstleistungs- und Vertriebsberufe geben wird.
Ja, Leute, und ungefähr 5-10% Wachstum gibt es im Handwerk und in Dienstleistungen rund um die Infrastruktur. Ich glaube, im Handwerk wird sein, alles, was so mit Reparaturen zu tun hat. Im kleinen Bereich glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute sind so eine Wegwerfgesellschaft. Ich kaufe es mir lieber billig nach. Ja, also da glaube ich, das wird nicht zukunftsträchtig sein, aber so rund ums Hausbau, die Infrastruktur, Straßenbau, Brückenbau, ne, Gebäudebau und ähnliches, da braucht es immer Menschen, die das machen. Also von daher ist es eigentlich immer noch ein sehr safer Berufsbereich, in dem man immer eine Anstellung finden kann.
Was auch noch ganz schön wachsen wird, um circa 20-30%, sind Berufe in der KI und in der Tech-Richtung. Wie wir eh schon gesagt haben, es ist einfach ein Thema, das immer wichtiger wird und immer größer wird. Und da wird es natürlich deswegen auch immer mehr neue Berufe geben, auch im Bereich Software und allgemein in der Technik. Und was wir vorhin auch schon angesprochen haben bezüglich grüner Energie und Nachhaltigkeit, es wird auch da ungefähr 10-20% an Zuwachs geben bei Klima- und Nachhaltigkeitsberufen. Ja, aber das ist natürlich auch, wenn man darüber nachdenkt, ein Spannungsfeld, das da entsteht, weil KI viel Energie braucht und auch viel Speicherplatz und es aber dann nicht vereinbar ist mit dem Klima und damit, dass wir doch eigentlich eher Ressourcen sparen wollen und viel weniger Energie verbrauchen wollen.
Ja, also ich denke mir mal, das ist der Arbeitsmarkt der Zukunft. Der wird unsicherer sein. Es wird einfach die Dinge hängen eng zusammen. Also jetzt zum Beispiel KI braucht mehr Energie. Das heißt, du brauchst leistungsfähigere Geräte, du brauchst mehr Speicherkapazitäten. Ne? Die Dinge heizen ja krass, dann musst du so runterkühlen, Kühlungstechnik und so. Und ob das alles in dem Maß, wie es jetzt aktuell sich entwickelt, auch geleistet werden kann, I don't know. Also ich glaube, dass wir das viel öfters mit so Blackouts und Ähnlichem zu tun haben. Und deswegen möchte ich eigentlich jetzt schon mal zu dem Punkt kommen, was möchte ich euch ins Hirn tackern? Also für mich ist eigentlich unglaublich wichtig, euch Mut zu machen und Zuversicht auszusprechen. Ja, der Arbeitsmarkt der Zukunft wird eine große Herausforderung sein. Er verlangt von uns, dass wir uns ständig weiterbilden, neu orientieren, neugierig sind. Aber das Schöne ist, das, was die Zukunftskompetenzen ausmacht, liegt in uns, in unseren persönlichen und sozialen Kompetenzen. Also wenn wir es schaffen, uns auf andere Menschen einzulassen, flexibel zu denken, nicht in festgefahrenen Bahnen uns zu bewegen, sondern Dinge auch als Herausforderung zu sehen, die ich meistern kann, dann gibt es für uns eine Zukunft. Und dann werden wir immer einen Weg finden, sozusagen unser Geld zu verdienen. Also ich glaube, wir haben das, jeder und jede von uns hat das in der Hand. Und das finde ich eigentlich das Schöne, weil das sehr stark sozusagen nur mit dir zu tun hat und nicht mit irgendwelchen anderen. Oder dass du besondere Kohle brauchst oder besonders gefördert werden musst, sondern das ist etwas, das sind Kompetenzen, die alle potenziell in uns stecken und die wir einfach entzünden können. Also das möchte ich mir euch mit auf den Weg gehen. Vertraut auf eure eigenen Kompetenzen und sozusagen schafft euch ein großes Set an diesen Kompetenzen an. Dann werdet ihr euren Weg gehen.
Ja, das, was ich euch noch ins Gehirn tackern möchte, spielt da auch ein bisschen mit rein, dass ihr euch nicht von dieser Unsicherheit erdrücken lasst, sondern dass ihr einfach mal etwas, was euch interessieren könnte, ausprobiert. Probiert es aus und wenn es euch nicht gefällt, dann ist es so. Aber dann wisst ihr wenigstens, dass es das ist, was euch nicht gefällt. Und vielleicht findet ihr dann etwas auf dem Weg, das euch wirklich Spaß macht und etwas, wo ihr euch vorstellen könnt, dass es ein guter Beruf ist. Aber macht erst mal. Probiert erst einmal aus und erst danach könnt ihr sagen, ja, das ist nichts für mich. Und lasst euch nicht von dieser Unsicherheit, die überall ist, ins Gewissen reden. Ja, es bringt doch eh nichts, dass ich gar nichts mache. Jetzt einfach, warum sollte ich überhaupt etwas tun, wenn sowieso alles so unsicher ist? Sondern sucht euch etwas aus, was euch vielleicht sogar interessieren könnte und probiert es einfach mal aus. Challenge, 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 Challenge.
Genau, und das ist jetzt so der Punkt, wo es dann auch auf unsere Challenges losgeht. Und damit eng verbunden ist jetzt sozusagen meine erste Challenge ist, hey, nehmt euch jetzt doch mal eine dieser Zukunftskompetenzen raus und versucht mal gezielt eine Woche lang was zu machen, was diese Kompetenzen stärkt. Also ne, für euch zur Erinnerung nochmal, analytisches Denken, Flexibilität, soziale, also Leadership, kreatives Denken, Motivation, Empathie, aktives Zuhören, neugierig sein, lebenslanges Lernen. Also sucht euch aus diesem Katalog was raus und schaut mal, was davon kann ich jetzt mal gezielt trainieren, damit ich es besser kann.
Ja, die zweite Challenge, eine sehr coole Challenge, die von Alejandra aus unserem Team kommt, das ist der Selbsttest des Job Futuromats, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Futuromats, wo man seinen zukünftigen Job eingeben kann auf der Webseite und dann wird einem angezeigt und ausgerechnet, zu wie viel Prozent dieser Job von KI ersetzt werden könnte in der Zukunft. Also wirklich interessant, ich habe da auch schon ein paar Jobs eingegeben und bei manchen denkt man sich wirklich, ich hätte gedacht, dass das nicht so sehr ersetzt werden könnte und bei anderen, ich hätte gedacht, es wäre ersetzbarer. Das verlinken wir euch natürlich auch alles noch in der Folgenbeschreibung. Und unsere dritte Challenge wäre, dass ihr mal auf eine weitere Webseite schaut. Und zwar heißt die Jobs of the Future. Da könnt ihr nämlich ein Quiz machen, um herauszufinden, was euer Zukunftsberuf sein könnte. Das ist eine Datenbank mit ungefähr 100 Zukunftsberufen und ihr könnt da ein paar Fragen beantworten und dann spuckt euch diese Webseite einen Beruf aus, der vielleicht zu euch passen könnte. Ja, dann sind wir jetzt schon auch wieder am Ende der Folge angelangt. Wie immer findet ihr unsere Quellen in den Shownotes und weitere Infos über uns und über den Podcast auf www.futter-fürs-hirn.de, fürs mit UE. Und ihr könnt gerne auch wieder Feedback zum Podcast und zur Folge schreiben und sagen, wie euch die Challenges gefallen habt, wenn ihr das ein oder andere ausprobiert habt, wie das für euch war. Und gerne auch per E-Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns auch über Instagram eine Direktnachricht zum Thema oder zur Folge schicken. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Graffitis.
Ja, ein Lieblingsthema von mir. Seit Jahren renne ich durch die Städte dieser Welt und fotografiere Street Art und fand das unglaublich spannend, dass wir das mal aufgreifen. Und es hat mich gefreut, dass die Gruppe das auch ausgewählt hat.
Ja, ich freue mich auch schon sehr auf das Thema. Und es bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss.
Und bleibt wach.